Bevor wir heute in das 16. Kapitel hineinkommen, möchte ich das 15. noch zu Ende bringen. Ihr dachtet, wir wären fertig. Und zwar, ich lese nochmal die Verse. Von Vers 30, aber nur von Vers 30 bis 33. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, um unseres Herrn Jesus Christus und um der Liebe des Geistes willen, dass ihr mit mir zusammenkämpft in den Gebeten für mich zu Gott, dass ich bewahrt werde vor den Ungläubigen in Judäa und dass mein Dienst für Jerusalem den Heiligen angenehm sei. Und man könnte sagen, und das, damit ich mit Freuden zu euch komme, durch Gottes Willen, und mich zusammen mit euch erquicke. Der Gott des Friedens aber, muss da hinein, sei mit euch allen. Amen. Einige Übersetzungen, also einige wenige, Gott sei Dank, geben den Vers 30 so wieder, dass es heißen würde, ich ermahne euch aber, ihr Brüder, um unseres Herrn Jesus Christus und hier in der Schlachter und Elberfelder und ich würde sagen, in jeder guten Übersetzung, leider ist Menge auch, also an dieser Stelle nicht das, was es sein soll. Also ich lese nochmal. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, um unseres Herrn Jesus Christus und der Liebe des Geistes willen. Ja, um der Liebe des Christus und um der Liebe des Geistes willen. Hier wird Christus und der Geist hingestellt als diejenigen, die uns motivieren sollen. Und einige Übersetzungen stellen das so hin, wegen der Liebe, die der Heilige Geist wirkt. Okay? Also hier wird der Geist rausgestellt aus dem Zentrum, wo er steht und wird einfach gesagt, wegen der Liebe, die der Geist in uns wirkt. Macht das bitte wegen der Liebe, die der Geist in uns wirkt. Und das ist nicht korrekt. Ja. Es wird der Heilige Geist hingestellt als Person, um dessen Willen wir das tun sollen. Um der Liebe, um seiner Liebe willen. Und das habe ich letzte Mal sehr flüchtig gemacht. Ich möchte noch ein paar Sachen wirklich erwähnen, weil es heutzutage so in Vergessenheit geraten ist. Auch wiederum, denke ich, wegen vieler Richtungen, die einiges vielleicht erschreckt haben, dass Leute gesagt haben, okay, wenn es um den Heiligen Geist geht, bitte zurück. Also damit wollen wir nichts zu tun haben. Also, ich möchte nochmal da anfangen, wo wir aufgehört haben und etwas hinzufügen. Ihr erinnert euch, wir haben gelesen Johannes Kapitel 17 und das große Gebet Jesu. Und ich möchte nochmal betonen, die Hauptsache in diesem Gebet Jesu ist nicht, dass er bittet, dass sich Kinder Gottes nicht streiten sollen, dass sie einer Meinung sein sollen. Ja? Das ist nicht das Hauptziel. Das ist, was übrigens heute oft genommen wird und gesagt wird, hier seht ihr das Gebet Jesu, es geht um diese Einheit in der Gemeinde. Ja, es geht um die Einheit. Aber Jesus bittet um weit tiefere und größere Einheit. Und zwar bittet er um den Heiligen Geist. Bittet er um die Verheißung des Geistes, die gegeben wurde. Weil in Vers 11, 17 Vers 11 sagt er, damit sie eins seien, gleich wie wir. Okay, und sie sind nicht eine Person, sie sind zwei verschiedene Personen und trotzdem bittet er, dass sie gleich werden, gleich wie wir. Und dann nochmal in Vers 21, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und dich und ich in dir, auf dass auch sie in uns eins seien. Das ist es. Damit wir in Christus Jesus sind, damit wir in Gott erfunden werden. Das ist die Bitte Christi, das ist die Einheit und das geschieht einzig und allein durch den Heiligen Geist. Und ich möchte noch mal kurz erinnern und auf die Tätigkeiten, wo wir wirklich die Liebe des Geistes sehen. Also wir haben gesagt, Johannes 16, Vers 8, er führt zu Buße. Wir haben gesehen, Johannes 3, Vers 6, wo Jesus mit Nikodemus spricht. Es ist der Geist, der die Wiedergeburt wirkt. Wir haben gesehen in Römer Kapitel 8, Vers 2, wie das geschieht. Und da möchte ich hinzufügen, dass diese Wiedergeburt, die beschrieben wird, die wir haben müssen, um gerettet zu werden. Es geht nicht ohne Wiedergeburt. Ist das Gleiche wie die Taufe des Geistes. Wenn euch Leute ansprechen, die über diese Taufe des Geistes mehr reden und dich fragen, bist du denn geistgetauft? Dann meinen sie, hast du die Zungenrede? Ja, kannst du sagen, habe ich. Ich spreche Deutsch und ich spreche Englisch und vielleicht noch Russisch oder Spanisch oder Französisch oder sonst noch eine andere Sprache. Ja. Wenn die Schrift über die Geistestaufe spricht, dann spricht die nicht über die Zungenrede, sondern spricht das hineinplatziert werden in Christus. Das Einswerden in Christus, das ist die Geistestaufe, ihr Lieben. Das, was Römer Kapitel 8, Vers 2 meint und davon spricht, wird in 1. Korinther Kapitel 12, Vers 13 so gesagt. Denn wir sind ja alle durch einen Geist in ein Leib hineingetauft worden. Also durch diesen einen Geist sind wir in einen Leib hineingetauft worden. Das ist die Geistestaufe in Christus Jesus hinein. Das ist das, wo Petrus, wo er unterwegs ist und die Predigt hält vor Cornelius und diesen Heiden sozusagen. Und da heißt es in Apostelgeschichte 11, wo er das wiedergibt, sagt er, wo ich zu reden anfing. Ja, wo er die Worte Gottes weitergegeben, gesprochen hat, da fiel der Heilige Geist auf Cornelius und diese Leute. Und hört, was Petrus da sagt. Vers 16, da gedachte ich an das Wort des Herrn, wie er sagte, Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden. Menschen haben den Heiligen Geist empfangen. Und Petrus erklärt das deutlich und sagt, das ist die Geistestaufe. Ja? Also, der Geist wirkt die Wiedergeburt. Nächstes, der Geist bringt uns in eine neue Beziehung zu Gott. In der ganzen Geschichte des Alten Testamentes hat sich Gott als ein Heiliger, als ein Gerechter, als ein Lebendiger, als ein Allmächtiger, als der wahrhaftige Gott gezeigt. Und hier auf einmal durch die Wirkung des Heiligen Geistes, natürlich auch durch den Glauben im Alten Testament, aber da war es noch nicht so offenbart, ja, weil der Heilige Geist erst hier ausgegossen wurde in einem ganz anderen Maß, wie er damals auf den Leuten gewesen ist. Stehen Leute in einer neuen Beziehung zu Gott. Stellt euch vor, Römer Kapitel 8, Vers 15, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsst, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, Abba. Und Abba ist das aramäische Wort für Vati, für Daddy oder sonst für einen liebevollen Gebrauch an deinen Vater. Und durch den Heiligen Geist haben wir eine neue Beziehung. Das ist so, wie du dir vorstellen kannst, dass du auf seine Knie krabbeln kannst, okay? Und dich hinsetzen und umarmen. Da ist eine neue Beziehung da. Durch den Heiligen Geist. Merken wir, das ist diese Kraft dieser Aussage, wenn wir aufgerufen werden zum Gebet, wo gesagt wird, um der Liebe des Geistes willen, da sehen wir die Liebe, wir werden in eine neue Beziehung zu Gott hingestellt. Nicht nur wird er Vater und auf der anderen Seite werden wir in einer neuen Beziehung, wir werden Kinder. Wir werden Kinder Gottes. Römer 8, Vers 16. Der Geist aber gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Kinder des allmächtigen Gottes. Welch eine Veränderung in der Beziehung. Der Geist gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist. Wie gibt er Zeugnis? Wie ist das sichtbar, diese Kindesbeziehung? Indem, dass er Veränderung schafft. Der Geist schafft gewaltige Veränderungen. Deswegen dieser Satz: Ich habe mich bekehrt und in meinem Leben hat sich nichts geändert, ist eine Aussage: Ich habe mich noch nie bekehrt. Ich habe Gott noch nie erkannt. Ich habe keine Ahnung, wer Gott ist. Wenn Menschen umkehren zu Gott, da gibt es eine Veränderung, weil sie werden neu geboren. Sie haben eine neue Beziehung zu Gott. Der wird Daddy und man wird Kind und er wirkt. Der Heilige Geist wirkt. Guckt mal im 2. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 7. 2. Korintherbrief, Kapitel 3 von Vers 7. Wenn aber der Dienst des Todes durch in Stein gegrabene Buchstaben von solcher Herrlichkeit war, dass die Kinder Israels nicht in das Angesicht Mose schauen konnten, wegen der Herrlichkeit seines Antlitzes, die doch vergänglich war, wie sollte dann nicht der Dienst des Geistes von weit größerer Herrlichkeit sein? Ihr erinnert euch an die Situation. Mose geht auf den Berg. Er hat diese steinerne Tafel bei sich. Ich weiß nicht, wie er sie geschleppt hat, auf den Schultern oder so. Es kann schwer werden, wenn du steinerne Tafel mitschleppst. Es war kein USB-Stick. Und jetzt kommt er zu Gott, kommt er auf den Berg und ihm werden in diese Tafeln die 10 Gebote reingraviert. Und der Text sagt, guckt mal, Gott hat sein Gesetz auf diese Tafeln geschrieben. Und dieses Gesetz auf den steinernen Tafeln hatte solch eine Kraft, so eine Herrlichkeit, so eine Auswirkung, dass das Angesicht Mose verändert wurde. Er kommt runter und sein Angesicht hat geleuchtet, so dass die Leute ihn gar nicht anschauen konnten und er eine Decke vor sich halten musste, damit er überhaupt mit den Leuten kommunizieren kann. Und der Text sagt, guck mal, dieses Wort, das gegeben wurde und in Stein gemeißelt hatte, hatte solch eine Auswirkung auf Mose. Was denkt ihr, welch eine Auswirkung hat der Heilige Geist? Eine weit größere Auswirkung. Leute, wenn schon dieses Wort, das in Stein gemeißelt wurde, eine Auswirkung hatte, dass das Angesicht Mose geleuchtet hat, so wird das Angesicht der Kinder Gottes größer und mehr leuchten. Es wird Einfluss haben in dein Leben. Aus diesem Grund heißt es ein bisschen weiter in dem gleichen Kapitel, Vers 18, wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist, der Herr ist. Okay? Vom Geist, der Herr ist, also vom Geist, der Gott ist. Von ihm werden wir verwandelt. Deswegen hat dieser neue Bund im Vergleich eine weit größere Auswirkung durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist lässt niemand so. Wenn jemand sagt, ich habe mich umgekehrt, ich bin zu Gott gekommen und in meinem Leben hat sich nichts verändert, er hat Gott nie gesehen. Er ist nicht zum Gott der Bibel gekommen. Er hat sich nicht bekehrt. In einem Leben der von Herzen glaubt, ändert sich alles. Weil der Heilige Geist da reinkommt und anfängt zu wirken. Guckt mal in Epheser. Epheser zeigt uns das nochmal auf. Und zwar an drei Stellen macht es uns deutlich, diese Wirkung des Geistes. Natürlich ist das ein Wachstum. Ja, natürlich sind wir noch nicht angekommen, sondern wir werden verwandelt von einer Herrlichkeit zur nächsten. Ja, Gott ist an uns am Arbeiten. Epheser, von Kapitel 1, von Vers 15 lesen wir das Gebet des Paulus. Also Vers 15 und 16 sagen, darum lasse ich nicht ab, für euch zu bitten. Und dann kommt der Inhalt dieses Gebets. Und vielleicht kennt ihr das schon auswendig. Aber das Erste, wofür er bittet, ist in Vers 17 Erkenntnis seiner selbst. Das ist eine Bitte, dass die Kinder Gottes Gott erkennen. Dass sie Gott erkennen, mehr und mehr. Das ist seine erste Bitte. Da fängt alles an. Da fängt das Glaubensleben an. In der Gotterkenntnis. Wenn Menschen zu Gott kommen, dann ist es der erste Schritt der Gotterkenntnis. Und darin sollen wir wachsen. Und das ist das Gebet. Herr, ich bitte dich für die Gläubigen, dass sie Gott erkennen. Zweitens, Vers 18, erleuchtete Augen eures Verständnisses. Das ist das Zweite. Erstens Gotterkenntnis. Zweitens ist erleuchtete Augen des Verständnisses, damit die geistlichen Augen, damit die Augen des Herzens geöffnet werden. Und dann werden Gründe genannt, was damit zusammenhängt. Ja. Damit sie wissen, ist das Allererste, was die Hoffnung seiner Berufung und das Zweite und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Und drittens, das möchte ich aufzeigen, was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist. Ihr Lieben, das sollte in unseren Gebeten sein, dass wir das verstehen. Dass wir, wie es hier heißt, was die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist. Und dann zeigt der Text auf, guckt mal, wie diese Kraft tatsächlich wirksam ist. Und er zeigt auf Jesus, könnt ihr weiter im Text lesen. Gott hat Jesus durch seine Kraft aus den Toten auferweckt. Dann geht er weiter und sagt, guckt mal. Das Kapitel 2, Vers 1. Gott hat euch auferweckt. Ihr wart geistlich tot. Und nicht nur das, eure Gedanken, euer Verständnis war zusammen, also war einheitlich mit Satan. Ja? Ihr habt das Gleiche gedacht wie die Macht der Finsternis. Und Gott hat euch neues Leben gegeben durch diese Kraft, durch den Heiligen Geist. Und er hat euch neu erweckt. Und ein bisschen weiter geht er im Kapitel 2 und sagt, und das Gleiche hat er mit uns gemacht. Der Heilige Geist verändert. Das ist die Kraftwirkung Gottes an den Gläubigen. Bisschen weiter im Kapitel 3, Vers 14. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden am inneren Menschen. Und dann ein bisschen weiter kommt der Vers, den wir heute gelernt haben. Dem aber, der weit über die Massen mehr zu tun vermag, als wir bitten und verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Dieser Text sagt nicht, dass Gott uns über die Massen mehr geben wird, was wir bitten und verstehen in irgendwelchen irdischen Sachen. Ja? Dass wenn du für einen Porsche bittest, er dir einen Lamborghini geben wird. Okay? Mach dir keine Sorgen. Er wird mehr geben, als du dir überhaupt geträumt hast. Vergiss es. Ja? Kann sein, dass er dir das gibt. Ja? Aber die Wahrscheinlichkeit ist größer, dass er dir das nicht geben wird. Von was er spricht von der Verwandlung, von der Gestaltung in Christus Jesus hinein, von dem Verständnis seiner Liebe, seiner Größe. Er wird dir mehr geben, wie du überhaupt bitten kannst. Er wird in dir größer wirken, wie du dir das vorstellen kannst. Und er wird das gemäß der Kraft tun, die in uns wirkt. Also gemäß der Kraft, die in uns wirkt, wird er tun. Es ist entsprechend der Kraft. Und die Kraft ist so gewaltig, man könnte das veranschaulichen. Stell dir vor, du bist in den Graben hineingerutscht. Ja, bei diesem Wetter, das muss nicht viel sein, die Wiese muss ein bisschen nass sein, du bist mit dem Auto reingerutscht, du kommst nicht raus. Und da kommt einer, der hat, es kommt hier so ein Amerikaner, ne, so ein Ford 3, wie heißen die, 350 mit 600 PS oder wie viel die haben, ne? Der drückt nur aufs Gas und brumm, brumm, da ist so ein Geräusch und er kommt, hängt dich an und er gibt Gas und zieht dich nicht raus. Und dann würdest du sagen, ey, drück mal da drauf gemäß der Kraft, die da unter der Haube ist, ja, mit 7,3 Hubraum. Die Männer wissen, von was ich rede, ja. Gemäß der Kraft, drück da mal drauf. Und dann drückt er nur ein bisschen drauf und ja, dann reißt das Seil wahrscheinlich. Also Leute, gemäß der Kraft, das ist, wovon er spricht. Und er hat diese Kraft aufgezeigt und sagt, die Kraft ist so bombastisch, die Kraft ist so groß und er wird in euch wirken, gemäß dieser Kraft. Also, es gibt eine Veränderung in den Kindern Gottes durch das Wirken des Geistes. Deswegen die Liebe des Geistes, weil er verändert. Wir haben letztes Mal gesehen, der Geist gibt. Der Geist gibt Gaben. Aus 1. Korinther Kapitel 12, hier möchte ich nur hinzufügen, aus diesen Versen sehen wir auch, warum wir von der Dreieinigkeit Gottes sprechen und warum der Geist als Person gesehen wird. Weil das sind Eigenschaften einer Person. Weil es hier heißt, in diesem 12. Kapitel, dass der Geist gibt, wie er will. Ja, es ist eine persönliche Entscheidung des Geistes. Der Geist gibt Gaben, wie er will. Nächstes, der Geist benutzt als sein Sprachrohr. Apostelgeschichte 1, Vers 16, da sagt Petrus in den Anfängen dieser Gemeindegeschichte, Apostelgeschichte, ihr Männer und Brüder, es musste in diese Schrift erfüllt werden, dass der Heilige Geist durch David vorausgesagt hat. Er stellt den Heiligen Geist als Sprechenden hin und sagt, er hat David benutzt. Der Heilige Geist hat geredet und hat einfach David benutzt. Also der Heilige Geist benutzt seine Kinder als Sprachrohr. Der Heilige Geist gibt direkte Anweisungen. Und durch die Apostelgeschichte werdet ihr das immer wieder finden, dass der Heilige Geist sprach. Guck mal bei Philippus zum Beispiel, Apostelgeschichte 8, Vers 29, da sprach der Geist zu Philippus, tritt hinzu und so weiter, ihr kennt die Geschichte. Und ein bisschen im gleichen Kapitel, Kapitel 8, Vers 39, sehen wir, dass der Heilige Geist selber handelt. Er hat den Philippus entrückt und auf einen anderen Platz hingestellt. Das war die Wirkung des Geistes. Der Geist lehrt und erinnert, auch das haben wir letztes Mal betrachtet, dazu möchte ich nichts sagen. Der Heilige Geist, er führt immer zu Jesus hin, er offenbart Christus. Christus wird verherrlicht. Wenn Leute ein falsches Christusverständnis haben, so darfst du wissen, dass der Heilige Geist womöglich dort nicht so wirkt, wie er wirken soll. Kommt darauf an, wie verkehrt das Verständnis von Christus ist. Wenn wir zum Beispiel die Zeugen Jehovas nehmen, so wissen wir, da ist nicht der Geist Gottes. Ja? Weil der Heilige Geist, der Geist Gottes, offenbart Christus, offenbart das richtige Verständnis von Christus. Er gibt Zeugnis von Christus. Johannes 15 und im Johannes Kapitel 16 sehen wir das sehr deutlich. Der Heilige Geist leitet und führt. Ich möchte euch erinnern an Römer Kapitel 8, Vers 14, denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Kinder Gottes. Einer, der nicht durch den Geist Gottes geleitet und geführt wird, ist nicht Kind Gottes. Also der Heilige Geist führt. Und wir sahen letztes Mal, den einen führt er in den Tempel zu Simon war das, und den anderen, Jesus, führt er kurz Zeit später in die Wüste. Und der Heilige Geist weckt auf. Ich möchte hier vielleicht für einige ein Spagat machen. Aber wisst ihr, wo Jesus in Johannes Kapitel 4 mit der Samariterin spricht und sagt, aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter, Vers 24, Gottes Geist, und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Hier sehe ich, das hat nichts mit Zungenrede zu tun, wie wieder einige behaupten würden, sondern ich sehe hier buchstäblich diesen Text, den wir hier im Römerbrief haben. Geist und Wahrheit. Wer sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben? Christus. Und das Gebet, wovon Jesus hier spricht, sagt er, dass die Kinder Gottes, die werden Gott anbeten in der Absicht Jesu, in der Absicht des Geistes, im Willen Jesu und im Willen des Geistes. Das ist, was der Text aussagt. Die wahren Anbeter werden Gott so anbeten, im Willen Jesus und im Willen des Geistes. Und genau das haben wir hier hingestellt im Römerbrief, wo gesagt wird, ihr Lieben, betet um Jesu Willen, ja, um der Absicht Jesu und um der Liebe des Geistes, um des Geistes Willen. Was bleibt da noch zu sagen? Ich würde hinzufügen, Epheser Kapitel 4, Vers 30, betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt worden seid, bis wie weit? Wer weiß es? Man ist versiegelt mit dem Heiligen Geist, bis wann? Bis zu dem Tag der Erlösung. Ihr Leben, das ist Heilssicherheit. Und deswegen, wo es hier aufgezeigt wird, fand ich das passend zu sagen, weil so wenig über den Heiligen Geist oft geredet wird, gesagt wird und dass wir so wenig kennen. Betrübt nicht den Heiligen Geist. Ihr seid versiegelt worden mit dem Heiligen Geist bis zu dem Tag, wo ihr völlig erlöst werdet, wo ihr angekommen seid, wo ihr einen verherrlichten Leib bekommen werdet, wo ihr vor Gott stehen werdet, vor Christus und ihn in seiner Herrlichkeit sehen werdet. Bis zu diesem Tag sind wir mit dem Heiligen Geist versiegelt. Passe auf, betrübt nicht den Heiligen Geist. Okay, ich möchte... Ich denke, das ist ausreichend, um aufzuzeigen, diese Liebe des Geistes, um dessen Willen wir hier aufgerufen werden, zu beten. Betet um der Liebe des Geistes willen. Nun möchte ich etwas zu dem Inhalt sagen, wofür Paulus sagt, dass direkt gebetet wird. Er hat gesagt, warum sie beten sollen und hat diese Gründe genannt. Und jetzt sagt er, für was sie beten sollen. Vers 31. Dass ich bewahrt werde vor den Ungläubigen in Judäa. Und das ist echt kompliziert. Ihr dachtet, okay, dass ich bewahrt werde von den Ungläubigen. Das klingt so logisch. Habt ihr mal in der Apostelgeschichte gelesen, wo Paulus tatsächlich in dieser Situation steht, wo das beschrieben wird? Ich möchte euch drei Stellen vorlesen. Und ich muss euch sagen, ich kann euch darauf keine Antwort geben. Ich lese als erstes Apostelgeschichte 20, Vers 22. Also er sagt ja hier, ich erinnere euch nochmal, dass er bewahrt wird, ja, von den Ungläubigen in Judäa. Das ist das Gebetsanliegen. Und jetzt Apostelgeschichte 20 von Vers 22. Und siehe, jetzt reise ich gebunden im Geist nach Jerusalem, ohne zu wissen, was mir dort begegnen wird, außer dass der Heilige Geist von Stadt zu Stadt Zeugnis gibt und sagt, dass Fesseln und Bedrängnis auf mich warten. Wer sagt das, was kommen wird? Der Heilige Geist macht klar und deutlich, unmissverständlich, es wartet auf dich Bedrängnis, es wartet auf dich Gefängnis. Kapitel 21, Vers 3. Als wir aber Zypern erblickten, ließen wir es links liegen, fuhren nach Syrien und gelangten nach Tyrus. Denn dort sollte das Schiff die Fracht ausladen. Vers 4. Und als wir die Jünger gefunden hatten, blieben wir 7 Tage dort. Und sie sagten dem Paulus durch den Geist, er solle nicht nach Jerusalem hinaufziehen. Was? Durch wen sagen die? Durch den Geist. Er soll nicht nach Jerusalem hinaufziehen. Gleiche Kapitel, Vers 10. Als wir uns aber mehrere Tage dort aufhielten, kam aus Judäa ein Prophet namens Agabus herab. Der kam zu uns, Vers 11, nahm den Gürtel des Paulus und band sich die Hände und die Füße und sprach, so spricht der Heilige Geist. Den Mann, dem dieser Gürtel gehört, werden die Juden in Jerusalem so binden und in die Hände der Heiden ausliefern. Okay? Ein ganz klares Bild, eine klare Botschaft. Und Paulus reist doch. Er sagt ihnen, Leute, warum macht ihr mir Mühe? Warum dringt ihr in mein Herz ein? Ich bin bereit zu sterben. War Paulus hier dem Geist Gottes ungehorsam? Das kann ich nicht beantworten. Ich weiß es nicht. Es gibt Dinge in der Schrift, es wird uns aber trotzdem berichtet. Und das finde ich so wunderbar und so anders im Wort Gottes. Zum Beispiel der Text, den wir heute gelesen haben. Es wird uns berichtet, was diese Männer, was diese Kinder Gottes gemacht haben. Und das war lange nicht alles rosig und richtig. Und trotzdem sagt die Schrift, das wurde gemacht. Und Paulus, könnte er auf einem anderen Weg nach Rom gelangen? Ich weiß es nicht. Vielleicht gäbe es auch noch eine andere Möglichkeit. Aber Paulus, der ebenso geleitet durch den Heiligen Geist war, er geht dorthin. Weil man könnte ja sagen, Moment mal, es steht ja auch ganz klar, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wenn jetzt hier 3-mal der Heilige Geist sagt, ey, da ist Gefängnis, da wartet Gefängnis und Druck und Stress. Und hier die Bitte im Römerbrief, dass ich bewahrt werde vor den Ungläubigen in Judäa. Du sagst vielleicht, hä? Moment mal, dir wurde ganz klar gesagt, du wirst nicht bewahrt werden. Und trotzdem, auf der anderen Seite, sehen wir, wie Paulus bewahrt wurde. Er kommt nach Jerusalem und von den Berichten, wie die Römer ihn im Tempel retten, sehen wir, dass er fast umgebracht worden wäre. Und er wurde gerettet. Dann sehen wir, dass zufällig jemand von den Verwandten des Paulus, ein Junge, mitkriegt, wie gegen ihn eine Verschwörung gemacht wird. Ist das einfach Zufall? Ja, es ist das, was Gott zufallen hat lassen. Gott hat geführt und Gott hat tatsächlich bewahrt. Auch in dieser ganzen Situation. War das richtig oder falsch? Weiß ich nicht. Aber Gott hat trotzdem die Gebete erhört und hat ihn bewahrt vor den bösen Leuten in Judäa. Vielleicht nicht so bewahrt, wie wir uns das wünschen würden, aber er hat ihn bewahrt. Die nächste Bitte. Und dass mein Dienst für Jerusalem den Heiligen angenehm sei. Und dass mein Dienst für Jerusalem den Heiligen angenehm sei. Was war das für ein Dienst? Ich erinnere euch. Es waren Geldgaben, es waren Spenden, es war eine humanitäre Hilfe. Und hier bittet er, ihr Lieben, bittet, dass auch das tatsächlich für die Heiligen angenehm sei. Geld kann ein Segen und ein Fluch zugleich sein. Stellt euch vor, bei einer falschen Verteilung des Geldes, wie viel könnte in der Gemeinde kaputt gehen? Denkt ihr an Apostelgeschichte 6, wo einige übersehen wurden? Wenn jetzt hier Geld kommt, vielleicht sogar viel Geld kommt in die Gemeinde und das fließt in irgendwelche Dinge hinein, wo Menschen nicht einverstanden ist. Das würde die Gemeinde spalten. Und deswegen gibt er das als Anliegen und sagt, bitte betet, dass das auch wirklich zum Segen ist. Für die einen war das zum Segen zu geben. Es war Frucht, es war selbstverständlich, es war Pflicht. Sie mussten das. Aber jetzt für die anderen, damit es auch wirklich ein Segen wird. Also, dass es in die richtigen Quellen geht. Dass es verstanden wird von den anderen, warum es dahin geht und nicht da. Warum der vielleicht mehr gekriegt hat und nicht ich. Das ist das eine. Und das zweite, denke ich auch, was Paulus mit Sicherheit im Hinterkopf hatte, stellt euch vor die Feindschaft. Also, ich denke, diese Feindschaft zwischen Beschneidung und Unbeschnitten können wir uns kaum vor Augen führen. Ja, ich weiß, du denkst jetzt vielleicht an irgendwelche eine Situation, wo du sagst, ja, wir leben auch in einer gewissen Feindschaft zwischen Beschneidung und Unbeschnitten sein, in einem anderen Sinne. Hier war eine Wand dazwischen. Hier waren viele Juden, die aufgewachsen sind mit dem Gesetz, die von klein auf geprägt wurden, das und das und das gehört zu dem, wenn man gottesfürchtig ist. Und jetzt sind die Heiden da und ihnen wird gesagt, Leute, ihr braucht das alles nicht. Ihr braucht kein Joch auf euch. Vergisst das. Ja? Ihr seid nicht mehr unter dem Gesetz. Und du bist geprägt, das ist wichtig. Ja? Ohne diesem kann keiner Gott gefallen. Und jetzt sind da diese Heiden, die sollen auf einmal Christen sein. Genauso wie wir, auf einer Stufe. Welche Feindschaft da ist. Und jetzt kommt Geld von diesen Leuten, die man überhaupt nicht akzeptiert. Und dass diese zwei Dinge, dass es wirklich zum Segen ist, dass diese Wand runterfällt. Ja? Dass diese Menschen sehen, boah, diese Heiden, die nichts mit dem Gesetz in dem Sinn zu tun haben wie wir, aufgewachsen sind, wie wir das verstehen. Auf einmal, die geben uns so eine Liebesgabe. Und dass diese Wand, die zwischen Juden, also zwischen Beschneidung und den Unbeschnittenen, dass die fällt. Ich denke, dass das mit Sicherheit das Anliegen von Paulus war in diesem. Und dass mein Dienst für Jerusalem den Heiligen angenehm sei. Drittens, damit ich mit Freude zu euch komme, durch Gottes Willen und mich zusammen mit euch erquicke. Ihr Lieben, betet, dass es nur, wenn es der Wille Gottes ist. Ich möchte nur einzig und allein im Willen Gottes zu euch kommen. Betet dafür, dass Gott es so führt, dass es sein Wille wird. Also, und dann zu dem siebten Punkt, in dieser Reihe, wir sind ja da drin, wo Paulus sagt, dass sein Leben eingebettet ist im Willen Gottes. Er hat gezeigt, es ist ein Leben des Gebets. Das war das Letzte. Und das Nächste ist, Vers 33, der Gott des Friedens aber sei mit euch allen. Und ich denke, das gehört ebenso dazu. Es muss dieser siebte Punkt sein, weil wisst ihr, in unserem Leben, wenn wir im Willen Gottes leben und wenn wir, wie davor gerade gehört haben, wenn wir den Heiligen Geist in uns wirken lassen, wenn wir ein Leben des Gehorsams führen und der Veränderung und der Umgestaltung durch den Heiligen Geist, als nächstes kommt Frieden. Die Menschen, die im Gehorsam Gott gegenüber leben, die erfahren den Gott des Friedens. Es ist zusammengeschlossen. Es ist unzertrennbar. Also einer, der nicht im Gehorsam lebt, der erfährt diesen Frieden nicht. Er ist zwar ein Kind des Friedens, aber er erfährt diesen Frieden nicht. Dieser Friede, den er haben könnte, wird durch sein Ungehorsam weggenommen. Er erlangt das nicht. Also, der Gott des Friedens aber sei mit euch. Das hat nichts damit zu tun, dass wir uns sozusagen den Frieden erkämpft haben. Ja, durch unseren Gehorsam gibt es Frieden. So ist es auch nicht. Ja, also es ist verbunden mit dem Gehorsam. Und deswegen denke ich, kommt das hier auch zum Schluss, weil das eine automatische Schlussfolgerung ist. Ein Mensch, ein Kind Gottes, der mit Gott lebt, lebt im Frieden. Auf der anderen Seite ist es keineswegs so zu sehen wie ein Verdienst, etwas, was wir uns erarbeiten können. Ja, hat damit nichts zu tun. Guckt mal, wo Jesus seine Jünger aussendet. Da schickt er seine Jünger in Matthäus Kapitel 10 und gibt ihnen, ich lese von Vers 12, wenn ihr aber in das Haus eintretet, so grüßt es. Und wie sollen die grüßen? Grüß dich oder sonst was. Nein, er sagt, so grüßt sie mit dem Friedensgruß. Also der Friedensgruß, man kommt ins Haus herein und sagt, Friede sei mit euch. Vers 13, und wenn das Haus es wert ist, so komme euer Friede über dasselbe, also über dieses Haus. Ist es aber dessen nicht, also ist es nicht wert, so soll euer Friede wieder zu euch zurückkehren. Und jetzt denkst du, okay, wie weiß man denn, dass es das wert ist? Du sagst Friede diesem Hause, ja, ist es es wert oder nicht? Und da möchte ich euch zu Lukas Kapitel 10, zu dem gleichen Text, aber in Lukas führen. Und da wird es uns aufgezeigt, was das bedeutet, dass es wert ist. Lukas Kapitel 10 von Vers 5. Wo ihr aber in ein Haus hineingeht, da sprecht zuerst Friede diesem Hause. Und wenn dort ein Sohn des Friedens ist, das ist es, wenn die es wert sind, wenn da ein Sohn des Friedens ist, so wird euer Friede auf ihm ruhen. Wenn aber nicht, so wird er zu euch zurückkehren. Ihr Lieben, das Wertsein ist, ein Sohn des Friedens zu sein. Wie ist man ein Sohn des Friedens? 1. Petrus 5, Vers 14. Friede sei mit euch allen, die ihr in Christus Jesus seid. Wenn in diesem Haus Menschen sind, die an Christus gläubig sind, die in Christus Jesus sind, das sind Kinder des Friedens. Das sind Kinder des Friedens. Da ist Friede. Das ist die Quelle des Friedens. Wenn es hier heißt, und der Gott des Friedens aber soll mit euch sein, die Quelle ist, dass man in Christus Jesus hineingetaucht ist, da wird man ein Kind des Friedens, da kommt der Friede über uns. Deswegen sage ich nochmal, aus diesem Grund, ein jedes Kind Gottes lebt in diesem Frieden. Wenn wir aber im Ungehorsam leben, dann erfahren wir es nicht in unserem Alltag. Und es scheint so weit weg zu sein. Deswegen lebt ein Kind Gottes im Gehorsam, so erlebt es tatsächlich diesen Frieden, in den er hineinplatziert wurde als Kind Gottes. Also hiermit möchte ich abschließen und euch daran erinnern, dass Paulus in dieser Reihe es aufzeigt, dass wir ein Leben führen sollen, das eingebettet ist im Willen Gottes. Und dass er uns aufzeigt, Leute, wenn ihr eingebettet lebt im Willen Gottes, das heißt, dass wenn ihr seinen Willen tut, ist dieser Vers, Vers 33, ganz normal, der Gott des Friedens aber sei mit euch allen. So wird es sein, das ist der Segen. Lasst uns beten.